Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 immer am Freitagnachmittag mit dem Buchzeichen, wo wir Ihnen Bücher vorstellen. Bücher, die sich lohnen zum Lesen. Und immer wieder auch Bücher, die Ihnen Anregungen geben. Heute zum Beispiel die Anregung, mal wieder in Ihre Vergangenheit abzutauchen, Ihre Erinnerungen wachzurufen. Es ist ja manchmal so eine Sache mit Erinnerungen. Die einen verdrängt man vielleicht lieber. Andere Erinnerungen, die man möglicherweise sehr gerne vorholt, hat man im Laufe der Jahre allenfalls ein bisschen zurechtgebogen, ohne dass man es merkt. Es kommt nicht von ungefähr, dass Sie gewisse Sachen, die passiert sind, häufig ganz anders in Erinnerung haben, als zum Beispiel Ihre Geschwister oder Ihre Freunde von früher. Zwei Bücher um Erinnerungen und was sie mit uns machen und wir mit ihnen, hat uns meine Kollegin von der DRS 1 Literaturredaktion mitgebracht für die Halbstunde, Tessa Schneider. Das eine heisst «Der Hase mit den Bernsteinaugen» und ist von einem gewissen Edmund de Waal. Das andere heisst «Vom Ende einer Geschichte», geschrieben vom renommierten Schriftsteller Julian Barnes. Tessa Schneider, zwei Bücher also rund um Erinnerungen, kommen jetzt dementsprechend ähnlich daher?
Nein, es sind zwei Bücher, die komplett anders dran angehen, an die Erinnerungen. Das eine mit dem Buch eben «Am Ende der Geschichte» von Julian Barnes, ist ein Roman, also wirklich ist Fiktion. Und der Autor, der Julian Barnes, der hat für das Buch auch gerade erst den renommierten Booker-Preis bekommen. Und da drin geht es um einen alten Mann, der auf sein Leben zurückschaut, in die Jugendzeit der 60er Jahre. Und dort taucht dann etwas auf, was sein Leben so ziemlich zu unter Obsi bringt. Also es ist eine Art Erinnerungskrimi. Das zweite Buch, «Der Hase mit den Bernsteinaugen», das ist kein Roman, das ist ein Sachbuch, es ist ein Erinnerungsbuch, eine Spurensuche. Der Autor Edmund de Waal, auch er, ein Engländer, erzählt die dramatische Geschichte von seinen Vorfahren, einer ehemals reichen und mächtigen jüdischen Familie.
Also zwei mögliche Zugänge zum Thema Erinnerungen. Steigen wir doch gerade spannungsgeladen ein, sozusagen, mit Erinnerungen von dem alten Mann, der offenbar packend sind wie ein Krimi. Das tönt, als wären sie richtig reingezogen worden beim Lesen, ist der Schneider.
Ich muss sagen, mich hat das Buch wirklich begeistert. Das Buch «Am Ende der Geschichte» von Julian Barnes. Ich habe es mit sehr grosser Lust gelesen. Ich habe es fast verschlungen und erst wieder weggelegt, wo es fertig war. Und ich muss sagen, es ist ein Buch, nur knapp 200 Seiten, aber es ist dicht und packend.
Ein Mensch, der zurückschaut auf sein Leben und darüber erzählt, das Thema hat es ja auch schon gegeben. Was hat Sie denn dermassen begeistert vom Ende der Geschichte?
Der Roman von Barnes hat vieles, was in meinen Augen eben ein gutes Buch ausmacht. Zum Ersten ist es einfach eine gute Story. Dann ist die Geschichte spannend erzählt und gleichzeitig ist sie auch tiefsinnig im Sinn, dass auch sehr viel Weisheit drin ist von einem lebenserfahrenen Mensch. Und was mir auch wichtig ist, es hat einen guten Humor und es ist in einer sehr knappen und säckigen Sprache geschrieben. Und als letzter Punkt, es ist spannend. Mir gefällt nämlich, dass der Autor mich ganz lang an der Nase rumführt. Also ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, woran das ich bin. Es ist nämlich immer alles anders, als es scheint. Und es hat eben, wie gesagt, etwas von einem Krimi. Das ist so kurz zusammengefasst das, was mich begeistert hat an dem Buch.
Also, alles ist anders, als es scheint. Der Autor führt uns Leser und Leserinnen offenbar richtig an der Nase herum. Aber um was geht es genau in dieser Geschichte?
Also im Zentrum steht der 60-jährige Tony Webster und er schaut zurück auf seine Jugend in den 60er Jahren. Und zwar auf ein paar Vorfälle, die dort passiert sind. Er erinnert sich zum einen an seine erste Liebe, die Veronika, die ihn immer so ein bisschen auch ein bisschen an der Nase führt, ihn ein bisschen treizt und manchmal auch ein bisschen verachtet. Er erinnert sich, dass die erste Liebe mit seinem besten Freund ein Verhältnis angefangen hat. Also, und er sagt in der Erinnerung, so erzählt das Emmelheim auch so im Buch, er hat darauf aber auf das auch noch recht nett reagiert. Also er hat eigentlich sehr verständnisvoll reagiert.
Ist der Freund gar nicht der Fall.
Der Freund das beichtet. Er sagt das immer so. Und dann erinnert er sich an den Moment, wo sein Freund Selbstmord macht. Und bei all dem, wo er sich da eben am Anfang fängt das so schön an, wo er sich so erinnert, erfahrt man auch sehr viel über den Tony Webster selber, nämlich, dass er im Leben dann selber sehr wenig gewagt hat. Er hat seine Träume nicht ausgelebt. Er hat eher ein passives, ein unscheinbares Leben geführt. Er hat sehr eine nette, pragmatische, in eine nüchterne Frau geheiratet, hat mit ihr eine Tochter, er hat halbwegs Karriere gemacht, ist inzwischen wieder geschieden, lebt im Ruhestand, kurz, eigentlich ein relativ langweiliger Typ, aber durchaus sympathisch und witzig, wenn er eben so auf die alten Zeiten zurückschaut. Und er sagt einem gerade am Anfang, ja, er gibt sich wirklich Mühe, er könnte sich manchmal nicht immer genau erinnern, er erzählt einfach, was er dort noch so für Eindrücke gehabt hätte und was das bei ihm hinterlassen hätte. Eben, er gibt sich ehrlich, glaubwürdig und ich bin ihm voll auf den Leim gegangen.
Okay, also man merkt, der Mann bescheisst offenbar und irgendetwas mit seinen Erinnerungen stimmt nicht so ganz.
Ja, also gerade zum Beispiel bei dieser Dreiecksgeschichte, die hat er nämlich überhaupt nicht so locker genommen, wie er ihm das im Rückblick schildert. Nur hat er es verdrängt. Und das kommt aber dann eines Tages vor, wo er ein Päckchen überkommt. Und dort drin ist ein Ausschnitt aus dem Tagebuch eben von dem ehemaligen Freund, wo ihm eben die Frau ausgespannt hat und sich dann nachher umgebracht hat. Und durch das Päckchen kommt jetzt einiges ins Rollen. Er nimmt nämlich Kontakt auf zu seiner ehemaligen Liebe und da fühlen sich jetzt plötzlich die Erinnerungen an verändern. Es ist wie wenn sich so ein Schleier würde lüften. Und es tauchen Sachen auf, die eben ganz und gar nicht so schön sind, wie er sie dargestellt hat. Sachen, die er vergessen hat und Sachen, die Tony Webster eben auch entlarvt. Und spät im Leben kommt dann der Tony Webster zu der Erkenntnis, dass er selber viel Unheil angerichtet hat und dass er, wie wir jetzt in dem Ausschnitt gerade hören, eigentlich sein Leben gar nicht richtig gelebt hat.
Ich hatte die Freunde meiner Jugendzeit verloren. Ich hatte die Liebe meiner Frau verloren. Ich hatte alle Ambitionen aufgegeben, die ich einst gehegt hatte. Ich hatte gewollt, dass das Leben mir nicht allzu sehr zusetzt, und das hatte ich geschafft. Und wie erbärmlich das war. Mittelmaß. Seit dem Ende der Schulzeit war ich nichts als Mittelmaß. Mittelmaß an der Universität und im Beruf. Mittelmaß in Freundschaft, Treue, Liebe. Mittelmaß zweifellos auch beim Sex.
Immer nur Mittelmaß, zweifellos Herzen, wenn man sich das am Ende oder gegen das Ende von seinem Leben muss eingestehen. Wie geht der Tony Webster mit dieser Erkenntnis um?
Ja, er bereut, also vor allem das, was er gemacht hat. Das kommt nämlich vor in einem Brief, wo plötzlich auftaucht und wo ihn entlarvt. Und er probiert dann im Nachhinein herauszufinden, was da genau passiert ist, eben seine Erinnerungen sozusagen zu korrigieren. Aber wir verraten da nicht. Wäre schade.
Sie haben es vorhin gesagt, Esther Schneider, am Julian Barnes, sein Buch «Vom Ende einer Geschichte», wo man da vorstellt, auf der Seite. Das Buch hat von der Spannung her etwas von einem Krimi. Wie baut sich denn die Spannung auf?
Also ich kann es an einem Beispiel zeigen. Ganz am Anfang, also auf der ersten Seite, stehen so ein paar Sätze, wo so sechs Sätze sind, so völlig zusammenhangslos und scheinbar ohne Sinn einfach so dastehen. Also da steht zum Beispiel die schimmernde Innenseite eines Handgelenks oder aussteigender Dampf aus einem Spülbecken, in das lachend eine heiße Bratpfanne geworfen wird. Und die Sätze, die stehen einfach da, man kommt zuerst gar nicht so daraus und die tauchen dann aber plötzlich irgendwo, dort, wo es eben dann passt, im Text wieder auf und man merkt, das sind so Erinnerungsfetzen, die in wichtigen Momenten auftauchen, Erinnerungsfetzen, die sich eben beim Tony Webster eingebrannt haben. Oder es zeigt sich auch, dass die Spannung, dass man eigentlich erst auf der zweitletzten Seite wirklich erfährt, was für ein Geheimnis das hinter dem Ganzen steht, also wo sich durch den ganzen Roman durchzieht, das kommt wirklich erst ganz, ganz am Schluss. Und dann ist es natürlich auch spannend oder fast unheimlich zu sehen, wie so ein liebenswürdiger älterer Herr mit der Zeit so ziemlich wüste Seiten von sich zeigt.
Interessant, also wie da so Erinnerungsfetzen können auftauchen, verratet einiges über das Wesen von Erinnerungen. Wir haben auch schon gehört, dass eine Stärke vom Roman der Humor sei. Wie äußert sich der?
Ja, es sind lustige Passagen, wo er die Zeit beschreibt mit seinen Freunden, also die Dialoge, die sie haben, also die Unterhaltung, die sie miteinander führen. Auch die Figuren, zum Beispiel wie er Lehrer beschreibt, ist sehr witzig. Oder dann eben auch, wie er einem auf witzige Art in die 60er Jahre zurücknimmt. Zum Beispiel, wo er beschreibt, was er für Knörz gehabt hat als Jugendlicher mit den Mädchen. Und das habe ich mitgebracht, das Beispiel.
Man lernte ein Mädchen kennen. Sie gefiel einem. Man versuchte sich bei ihr anzuwanzen, Man lud sie zu ein paar gesellschaftlichen Ereignissen ein, in die Kneipe zum Beispiel. Dann lud man sie allein ein, dann noch einmal und nach einem Gute-Nacht-Kuss von unterschiedlicher Leidenschaftlichkeit war es irgendwie offiziell, dass man mit ihr ging. Erst wenn man sich halb öffentlich gebunden hatte, fand man heraus, welche Sexualpolitik sie betrieb. Und manchmal hieß es, ihr Körper wurde so streng gehütet wie eine Fischereisperrzone.
Also eben so sättige Szenen wie gerade die jetzt, gerade wenn es um Sex geht, derige hat es viele, wenn man so die verklemmte Art, wie man eben, wie er damals damit umgegangen ist. Und was mich an dem Roman aber auch fasziniert hat, das ist, dass der Barnes eigentlich bloßlegt, wie der Ich-Erzähler und vielleicht auch die meisten von uns eben die Vergangenheit, das eigene Leben verklärt und schönredet. Und all das, was böse oder unsauber war, wo man sich unfair verhalten hat, das vergisst man. Und das hat er sehr meisterhaft beschrieben in dem Roman.
Man merkt, sie sind hin und weg vom Julian Barnes, seinem Roman «Am Ende einer Geschichte» oder «Vom Ende einer Geschichte». Wer von unseren Hörerinnen und Hörern dürfte auch noch Freude daran haben?
Ich denke, alle, die gerne Mischung haben aus Tiefgang und Unterhaltung und die es gerne haben, wenn einem ein Buch oder eine Geschichte nicht so schnell aus dem Kopf geht, dass er noch ein bisschen nachklingt, einem zum Nachdenken anregt, und das macht Julian Barnes sein Buch.
Sie hören DRS1, auch diesen Freitag mit dem Buchzeichen. Heute mit zwei Büchern, die uns vielleicht helfen, unsere eigenen Erinnerungen besser einzuordnen. Das erste ist eben das vom Engländer Julian Barnes gewesen, «Vom Ende einer Geschichte». Das zweite Buch, das unsere Literaturredaktorin Esther Schneider mitgebracht hat, ist ebenfalls von einem Engländer, von Edmund de Waal, «Der Hase mit den Bernsteinaugen». Ziemlich spezieller Titel, Esther Schneider.
Ja, der Hase, der spielt eine wichtige Rolle. Der Hase mit den Bernsteinaugen, das ist nämlich eins von 264 kleinen, sehr, sehr kostbaren, handgeschnitzten japanischen Figürchen aus Holz oder Elfenbein. Und diese Figürchen, die liegen in einer Vitrine von einem englischen Keramikkünstler. Das ist eben der Autor, der Edmund de Waal. Und wie sie dort angekommen sind und warum, das erzählt das Buch. Und das ist eine enorm spannende, aber auch dramatische Geschichte. Allerdings, ich habe es am Anfang gesagt, es ist kein Roman, sondern es ist eine Art Spurensuche quer durch Europa. Man könnte sagen, ein Erinnerungsbuch. Und das ist übrigens ein richtiger Bestseller geworden, das Erinnerungsbuch von Edmund de Waal.
Nicht gegen so schöne handgeschnitzte Figürchen, aber was genau hat das Buch mit Erinnerungen zu tun?
Der Autor vom Buch, Edmund de Waal, eben der Keramikkünstler, hat die Figürchen, man sagt denen Netzke, also die Figürchen, die hat er von seinem Grossonkel geerbt. Und er ist fasziniert, denn die Figürchen, die sind neben ein paar Briefen und Fotos und anderen Dokumenten das einzige, was noch übrig geblieben ist von einer jüdischen Bankiersfamilie, wo mal zu den reichsten und mächtigsten von Europa gehört haben. Und der Edmund de Waal will jetzt unbedingt wissen, wie die Figürchen in die Familie gekommen sind, was sie für eine Geschichte haben. Und er hofft auch, über die Figürchen etwas, ein bisschen mehr über seine Familie zu erfahren, ein bisschen mehr als das, was er von seinen Eltern und eben auch von seinem Grossonkel, den er übrigens in Japan getroffen hat, der hat in Japan gelebt, gehört hat.
Also sicher keine einfache Aufgabe, da mehr herauszufinden. Wie geht er da vor?
Also er geht ein bisschen vor wie ein Detektiv. Er geht der Spur nach von diesen Figürchen und die führen ihn auf Odessa, auf Paris, auf Wien, auch an Vierwaldstättersee übrigens, und auf Tokio. Und er weiss, das Einzige, was er weiss am Anfang, ist, dass ein Cousin von seinem Urgroßvater, der Charles F. Hussi, die Figürchen 1870 zu Paris gekauft hat. Und darum fährt der Autor zuerst einmal auf Paris und fährt da recherchieren. Und es ist ja logisch, zuerst geht er mal schauen, wo hat der Onkel oder der Charles F. Hussi eigentlich gewohnt, und sucht den Palast.
An einem sonnigen Apriltag ziehe ich los, um Charles zu finden. Die Rue de Monceau ist eine lange Pariser Straße. Auf halber Höhe schneidet sie der prachtvolle Boulevard Malesherbes, der dann in Richtung Boulevard Pereire weiterführt. Auf der ansteigenden Straße reihen sich Häuser aus Golden Stone aneinander, eine Reihe Hotels mit sachte klassizistischen Anklängen, jedes ein kleiner florentinischer Palazzo mit wuchtigen Rustika-Erdgeschossen und einem Großaufgebot von Büsten, Karyatiden und Kartuschen. Nummer 81, Rue de Monceau, das Hotel F. Roussy, wo meine Netzke ihre Reise antraten, steht am höchsten Punkt der Straße. Ich passiere einen Showroom von Christian Lacroix, das Haus daneben ist es. Jetzt befindet sich dort, wie deprimierend, eine Krankenversicherung.
Ja, man hört, der Autor beschreibt also auch, wie die Schauplätze heute aussehen, also was heute in diesen Palästen von seinen Vorfahren stattfindet. Und das finde ich sehr spannend. Er geht aber nicht nur an Schauplatz, er recherchiert auch sehr genau über die Zeit und entwirft ein richtiges Zeitbild. Man erfährt also sehr viel über das soziale, das politische und das kulturelle Umfeld, wo seine Vorfahren drinnen gelebt haben.
Und wie sieht denn das ehemalige Umfeld von dem Charles Effroussi in Paris aus? Was findet da der Urenkel Edmund de Waal raus?
Es ist die Zeit der Belle Époque. Der Charles Effroussi ist jung, sehr reich und er bewegt sich in den glamourösesten Salon von Paris. Er ist zum Beispiel befreundet mit Schriftstellern, zum Beispiel mit dem Proust. Und da gibt es übrigens eine kleine Episode dazu. Der Proust, so der Autor, sei Privatsekretär wurde vom Charles. Und er schreibt, dass der Proust ihm dauernd auf der Bude gehockt sei.
Proust, ein Neuling, noch nicht ganz ein Freund, kam nun regelmäßig zu Besuch. Er schlürfte Charles geistesfunkelnde Konversation auf, die Art, wie er seine neuen Kostbarkeiten arrangierte, seine umfassenden Beziehungen. Charles kannte Proust mit seinem gesellschaftlichen Heißhunger gut genug, um ihm zu raten, dass man nach einem Diner um Mitternacht aufbricht, da die Gastgeber meist schon gerne zu Bett gehen würden. Wegen einer längst vergessenen Kränkung nannte ihn der nebenan wohnende Ignaz Proustaillon. Eine recht passende Bezeichnung für diese Schmetterlingsexistenz, die von einem gesellschaftlichen Anlass zum nächsten flatterte.
Es heisst sogar, dass der Charles Effroussi Vorbild sei für eine berühmte Romanfigur von Proust dann später. Also der Charles Effroussi, der verkehrt auch mit Künstlern, also nicht nur mit Literaten, sondern er unterstützt sie, kauft ihre Bilder. Er ist einer der Ersten, der zum Beispiel Bilder von Impressionisten sammelt. Er soll gegen 50 Bilder gesammelt haben, unter anderem von Manet und anderen in seiner Wohnung gehabt haben. Und er selber schreibt auch über Kunst. Und so erfahrt dann der Edmund de Waal über die Künstler aus selber Zeit viel über den Lebensstil vom Effroussi und in dieser Zeit kauft eben der Charles die 264 japanischen Figürchen, weil zu selber Zeit alles, was aus Japan kam, ist, eben in Mode war.
Und wie die Figürchen findet Edmund de Waal an die Figur in seiner Familie an, sozusagen? Bleiben wir bei diesen Figürchen? Wenn es gehört, die führen Edmund de Waal, den Autor, um die halbe Welt. Welches ist denn nach Paris die nächste Station?
Die nächste Station ist Wien. Der Charles schenkt die Figürli 1899 seinem Cousin Victor Effroussi auf die Hochzeit. Und der Victor, der lebt mit seiner Familie in einem, und das sind übrigens dann wirklich die Urvorfahren vom Autor, der Victor und die Emmy Effroussi. Und die leben in einem unglaublich prachtvollen Palast in Wien. Und dort steht die Vitrine mit der Figürli, und zwar im eleganten Ankleidezimmer von der schönen Emmy. Und ihre Kinder, unter anderem eben dann die Grossmutter und der Grossonkel vom Auto, die spielen dann mit diesen 264 kostbaren japanischen Figürchen. Und die Figürchen bleiben dort bis in die 30er Jahre, wo dann die Nazis an die Macht kommen. Und dann kommt wirklich eine sehr eindrückliche Passage im Buch, wo der Autor dann das Schicksal der Familie unter dem Hitler-Regime beschreibt. Die Familie wird nämlich enteignet, vertrieben und zum Teil in den Konzentrationslager umgebracht.
Natürlich ein irrsinnig trauriges Schicksal. Was passiert jetzt mit diesen besagten Figürchen? Wir wissen ja, irgendwie bleiben sie offenbar in der Familie.
Ja, wie das genau geht, das werde ich nicht verraten, weil das ist nämlich eine wichtige Stelle im Buch. Nur so viel, sie verschwinden, tauchen aber wieder auf. Und es ist tatsächlich dann das Einzige, wo der Familie von dem grossen Vermögen noch bleibt. Kunstsammlungen, die wertvolle Bibliothek, alles ist weg. Und wo dann ein Autor seine Grossmutter nach dem Krieg zurück auf Wien kommt und im Palast geht, wo die amerikanischen Besatzer ihre Büro eingerichtet haben, ist dann das Einzige, wo irgendwann dann wieder vorkommt.
Der Edmund de Waal ist also auf der Spur von ganz persönlichen Erinnerungen, von seiner Familiengeschichte. Warum ist das auch für uns Leserinnen und Leser spannend?
Was ich sehr spannend finde, ist, wie der Edmund de Waal an diese Geschichte hergeht. Also, ich finde seine Idee sehr originell, dass er die Geschichte an diesen japanischen Figuren aufhängt, dass er eben neben den Erinnerungen, die man so mitbekommt von der Familie, also von Eltern, Grosseltern, Onkel, das ist ja eine Quelle, so eine mündliche Quelle, dass er eben dann auch noch anfängt, ein Umfeld recherchieren in der Literatur oder auch dass er sich über die Zeit informiert und eben dann die Figürli als Objekt, dass er die so eine Art ins Zentrum stellt und mit Hilfe von diesen Figürli, eben diesen Stationen, nachwandert. Das finde ich sehr spannend. Und man erfährt dann wirklich, wie die jüdische Familie aus Odessa zu einer von der reichsten Dynastien in Europa aufsteigt. Das war ein ehemaliger Getreidehändler, der das gegründet hat und dann ein Bankhaus gegründet und seine Familie dann eben auf Wien und Paris geschickt hat und dort Filialen eröffnet hat. Also es ist wirklich so der Aufstieg in ein Grossbürgertum und dazu gehört natürlich dann auch so die Paläste, die prunkvollen, die man gebaut hat Ende vom 19. Jahrhundert in Wien und Paris. Also ich finde, wie er an das hergeht und die Geschichte erzählt, sehr, sehr spannend. Gefallen hat mir auch, und ich denke, das ist auch spannend, dass er eben sagt, er will gar nicht unbedingt jetzt so eine Familiensaga schreiben und so nostalgisch über den verlorenen Reichtum berichtet, sondern er sagt, er sei wirklich auch an der Geschichte von diesen Figuren interessiert, weil er eben auch selber Keramikkünstler ist und Gegenstände herstellt. Und ihn interessiert es darum, wie die Objekte angelangt werden, wie sie benutzt werden, wie sie weitergegeben werden. Und das merkt man in dem Buch auch, das ist ihm ganz wichtig. Und er sagt, dass sein Thema, wie die Objekte weitergegeben werden, das hat eben auch mit Geschichten erzählen zu tun. Also er ist eigentlich ein Geschichtenverzähler.
Und er macht das offenbar gut, sehr lesenswert, das Buch «Der Hase mit den Bernsteinaugen» von Edmund de Waal, wo dort die Geschichte von seiner Familie anhand von japanischen Figuren recherchiert. Und das andere Buch, wo uns Esther Schneider wärmstens ans Herz gelegt hat, ist der Roman «Vom Ende einer Geschichte» vom Julian Barnes gsi. Noch letzte Frage, Esther Schneider. Wenn man so wie Sie voller Begeisterung in zwei Bücher eintaucht über Erinnerungen, tauchen da auch eigene Erinnerungen auf oder vielleicht Fragen zu den eigenen Erinnerungen?
Ja, schon. Also ich habe mir dann schon auch überlegt, oder? Ja, wie gehe ich eigentlich mit meinen Erinnerungen um und tue ich da auch Sachen schön färben oder irgendwie verdrängen? Also die Frage, die taucht auf und es ist ja wie gesagt, das ist ein Buch, wo mir eigentlich noch lange im Kopf rumgeschwirrt ist und wo mich noch lange auch beschäftigt hat. Aber nicht nur das von Julian Barnes, auch das andere. Oder? Also man denkt dann auch, vielleicht ja, gibt es ja auch Erinnerungen aus der eigenen Familie, wo man könnte, wovon Generation zu Generation weitergeben werden und dass man auch mit diesen Erinnerungen vielleicht mal ein bisschen anders umgehen könnte. Mal, das hat mich eigentlich schon, wir haben beide Bücher, haben mich inspiriert, ein bisschen daran umzudenken.
Und ich denke, das könnte auch unsere Hörerinnen und Hörer inspirieren, die beiden Bücher in die Hand zu nehmen. Soweit die literarische Halbstunde da auf der Seite das Buchzeichen. Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass Sie jeweils alle Angaben zu den besprochenen Büchern auf unserer Internetseite drs1.ch finden. Dort können Sie die Sendung dann auch bald jederzeit nachhören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.